Viele Christen wünschen sich mehr Einheit unter uns Christen. Sie sehen mit Traurigkeit, ja mit einem gewissen Ärger auf viele Streitereien zwischen den progressiven Postevangelikalen auf der einen Seite und den konservativen Evangelikalen auf der anderen Seite. Nun, dieser Vortrag richtet sich an genau diese Gruppe von Christen, die sich nach Einheit sehnen, die sich nach Frieden sehnen unter den Christen. Wenn du aber eher zu den Konservativen gehörst, dann freue ich mich, dass du dir diesen Vortrag anschaust und ich möchte dich ermutigen, sieh ihn dir bis zum Ende an und dann schau, ob er vielleicht hilfreich sein kann als ein Vortrag, den du teilen kannst mit Geschwistern, die sich eher in dieser Mitte verorten. Wenn du selber zu den Progressiven gehörst, dann freue ich mich umso mehr, dass du dir diesen Vortrag anhörst und meine Hoffnung und mein Gebet für dich ist, dass er dir zum Segen wird. Dieser Vortrag will Einheit stärken. Das ist mein großes Ziel. Ich möchte geistliche Einheit fördern und das mag im ersten Moment vielleicht überraschen, denn wir beschäftigen uns hier in diesem Vortrag mit einem Bibelbuch, in dem wir von einem klaren Auftrag hören zu kämpfen. Es ist ein Aufruf, ja eine Ermahnung zu kämpfen für den Glauben, der uns ein für alle Mal überliefert ist. Das ist die zentrale Aussage des Judasbriefs. Der Judasbrief ist wahrscheinlich das Buch im Neuen Testament, das weniger gelesen wird als wahrscheinlich alle anderen neutestamentlichen Bücher. Das mag zum einen daran liegen, dass es ein sehr kurzer Brief ist, ganz am Ende, nur noch vor der Offenbarung. Und zum anderen ist dieses Buch einfach nicht sonderlich erbaulich. Denn hier lesen wir von geistlichen Kämpfen in Anbetracht von Menschen, die sich in Gemeinden eingeschlichen haben und falsches lehren und falsch leben. Aber gerade deshalb ist dieses Buch von größter Relevanz, auch für uns hier und heute. Denn ohne Frage, wir stecken mitten in einem geistlichen Kampf. Und der Judasbrief ruft uns Christen dazu auf, für den einen wahren Glauben einzutreten und sich dem geistlichen Kampf zu stellen, der beständig tobt. Dieser Kampf wird erst dann enden, wenn der Herr Jesus wiederkommt und allen Kämpfen ein Ende macht. Deshalb habe ich diesen Vortrag überschrieben mit dem Titel »Sei bereit für den geistlichen Kampf«. Ich möchte mit uns den Judasbrief betrachten, und zwar in vier Abschnitten. In den ersten beiden Versen werden wir sehen, was uns überhaupt zum geistlichen Kampf befähigt. Vers 3 ist wirklich der zentrale Vers im ganzen Buch. Das ist der Aufruf, die Ermahnung zum geistlichen Kampf. Und dann im langen Mittelteil, in den Versen 4 bis 19, verdeutlicht Judas, warum der geistliche Kampf notwendig ist. Und schließlich endet dieser Brief in den Versen 20 bis 25 mit Anweisungen dazu, wie wir diesen geistlichen Kampf führen sollten. Das sind die vier Punkte dieses Vortrags und wir steigen direkt ein am Anfang des Buchs in Judas 1. Dort lesen wir die Selbstvorstellung des Autors gleich zu Beginn. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Judas, ein Bruder des Jakobus, ist, da sind sich fast alle Ausleger einig, einer der Halbbrüder Jesu. Die beiden werden erwähnt im Matthäus- und im Markus-Evangelium. Dieser Halbbruder Jesu, der zugleich also ein Knecht, ein Diener Jesu Christi ist, schreibt. Und er schreibt an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Das ist nicht sehr spezifisch. Wir wissen also nicht, wem konkret Judas schreibt. Und ich denke, das ist für uns sehr hilfreich, denn so bleibt dieser Brief zeitlos. Er spricht alle an, die berufen sind, die geliebt sind in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Ja, und diese wunderbare Beschreibung, die trifft auf jeden Christen zu. Wenn du also Jesus Christus vertraust, wenn du glaubst, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist, um das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen, und dann stellvertretend den Tod für uns zu sterben, den wir verdient gehabt hätten. Wenn du glaubst, dass er auferstanden ist, der lebendige Herr ist, dann gilt diese Zusage dir. Und dann bist du hier angesprochen und damit auch aufgerufen, ja ermahnt, geistlich zu kämpfen. Lasst uns diese drei kurzen Begriffe nochmal etwas anschauen. Das erste, was wir hier also lesen, ist: Du bist berufen. Damit ist der heilige Ruf gemeint, mit dem Gott in seiner souveränen Gnade Menschen aus der Finsternis der Sünde, ja der Verlorenheit des geistlichen Todes herausruft, hin zu einem neuen, einem ewigen Leben. Sein Ruf bringt uns geistliches Leben. Und so ist dieser Ruf ein bisschen so wie der Ruf von Jesus am Grab des Lazarus, als er diesen einst von den Toten zurück ins Leben rief. Zu den Berufenen zu gehören, ist Ausdruck von Gottes großer Gnade. Er hat uns herausgerufen aus dem Tod, aus unseren Sünden, hinein in wahres Leben. Wenn du diesen Vortrag hörst, aber diesen Ruf noch nicht wirklich gehört hast oder zumindest diesem Ruf noch nicht gefolgt bist, dann möchte ich dich herzlich einladen. Geh der Frage danach weiter nach, was es heißt, berufen zu sein, und folge diesem Ruf. Vielleicht können dir meine beiden Vorträge aus der Offenbarmediathek eine Hilfe sein zum Evangelium und zur Frage danach, was Bekehrung wirklich ist. Oder nimm gerne Kontakt mit mir auf, um dieser Frage weiter nachzugehen. Du findest meine Kontakte über Offenbar oder auch über die FEG München Mitte, wo ich als Pastor dienen darf. Das ist das Erste, was wir sehen. Judas schreibt an die Berufenen. Und dann sagt er weiter, dass sie geliebt sind in Gott, dem Vater. Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, du bist geliebt von Gott mit einer einzigartigen göttlichen Liebe. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen nicht verzweifelt in dieser Welt nach Liebe suchen. Bei Gott, dem Vater, finden wir eine Liebe, wie wir sie sonst nirgends finden werden. Der Liebe, nach der sich alle Menschen in ihrem tiefsten Inneren sehnen. Keiner wird uns jemals so lieben wie Gott der Vater. Seine Liebe ist dabei bedingungslos. Jeden, den er gerufen hat, den er berufen hat, den liebt er mit seiner Retterliebe. Und das Dritte, was wir dann lesen, ist, dass die Berufenen und Geliebten von ihm bewahrt werden für Jesus Christus. Das heißt, wir Christen müssen uns nicht sorgen darüber, ob wir es irgendwie schaffen, in der Liebe Gottes zu bleiben. Er hält uns fest, er bewahrt uns. Lieber Christ, sei getrost. Nichts und niemand, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. So lesen wir das im Römerbrief und das ist wahr. So werden wir hier angesprochen, die Berufenen, die Geliebten und die von Gott für Christus bewahrten. Ihr Lieben, das befähigt uns für den geistlichen Kampf. Diese Sicherheit, die das vermittelt. Wir sind berufen, wir gehören zum Herrn, wir sind geliebt und wir werden bewahrt. Und so können wir kämpfen aus dieser Position der Sicherheit. Und doch weiß Judas, dass wir für den geistlichen Kampf noch etwas brauchen. Und das sehen wir dann im Fortgang in Vers 2. Dort betet er: Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Wir werden am Ende des Vortrags noch mehr darüber nachdenken, warum Barmherzigkeit und Frieden und Liebe so wichtig sind für den geistlichen Kampf. Aber ich möchte hier schon einmal kurz darauf hinweisen, dass das die Ausrüstung ist, die wir brauchen, um für die Sache Gottes, im Sinne Gottes, kämpfen zu können. Wir brauchen Herzen voller Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Und dann, nachdem Judas nun uns so angesprochen hat und gebetet hat um Barmherzigkeit, Frieden und Liebe, kommt nun der Aufruf zum geistlichen Kampf. Das ist der zweite Punkt dieses Vortrags. Vers 3. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich's für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Hier, wir lesen ja, so Judas wollte eigentlich nochmal vom Heil schreiben, von der frohen Evangeliumsbotschaft. Das ist eine Nachricht, die wir gar nicht oft genug hören können. Es ist gut, immer weiter instruiert zu werden über das, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat. Aber so gut und richtig das auch ist, Judas erkennt, dass es noch etwas anderes gibt, was wir Christen hören müssen. Wir müssen aufgefordert werden, für unseren Glauben zu kämpfen. Tatsächlich ist das eine zeitlos wichtige Aufforderung. Denn ganz ehrlich, wir Christen wollen oft nicht kämpfen. Wir ziehen uns lieber zurück. Wir denken oft, dass es falsch wäre, zu kämpfen. Und in gewisser Weise stimmt das, nicht wahr? Christen sind dazu aufgerufen, die andere Wange hinzuhalten. Sie sollen ihre Feinde lieben. Sie sollen sehr vorsichtig sein, dass sie nicht bei dem Versuch, den Splitter aus dem Auge eines anderen zu ziehen, ihren eigenen Balken im Auge übersehen. Ja, Jesus hatte die, die eine Ehebrecherin vor ihn brachten, ermahnt und gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nun, all das führt dazu, dass viele Christen denken, wir sollten nicht kämpfen, wir sollten nicht eintreten für Dinge, wir sollten sehr demütig sein mit allem, was wir glauben und andere stehen lassen mit dem, was sie glauben und wie sie leben. Aber wir sehen, Judas lehrt uns etwas anderes. Er ruft uns dazu auf, ja, er ermahnt uns dazu, für den Glauben zu kämpfen. Konkret, für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Und hier wird deutlich, das ist nicht ein ganz persönlicher, ein ganz subjektiver Glaube. Es geht hier um eine objektive, feststehende Wahrheit. Eine ein für alle Mal den Heiligen überlieferte Wahrheit. Die Heiligen, und das sind die Christen, das sind die Ausgesonderten, von Gott herausgerufenen. Und die ein für alle Mal Überlieferung des Glaubens, die finden wir in der Bibel. Denn hier in seinem heiligen Wort offenbart uns Gott die zentralen Wahrheiten, die es zu glauben gilt. Doch dieser ein für alle Mal überlieferte Glaube ist umkämpft. Und das bringt uns schon zum dritten Punkt dieses Vortrags. Wir werden sehen, warum es notwendig ist, für den Glauben zu kämpfen. Ich lese uns den langen Mittelabschnitt, Judas, die Verse 4 bis 19. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk, das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, ihre Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Moses, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam, um Gewinnes willen und kommen um in der Aufruhr Korachs. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. wilde Wellen des Meeres ihre eigene Schande ausschäumen. Umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte. Und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, niedrig Gesinnte, die den Geist nicht haben. Das sind harte Worte. Gleich zu Beginn lesen wir hier, warum es notwendig ist, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen. Feinde schleichen sich ein in Gemeinden, um Schaden anzurichten. Diese Warnung entspricht genau dem, wovor schon der Apostel Paulus gewarnt hatte, als er zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus seine Abschiedsrede hielt, von der wir in Apostelgeschichte 20 lesen. Da heißt es in Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Ja, Paulus hatte hier keine prophetische Einsicht in das, was geschehen würde. Paulus wusste, dass Gemeinde umkämpft ist. Und deswegen kann er den Ältesten in Ephesus sagen, das wird geschehen. Feinde werden kommen von außen und Feinde werden aufstehen von innen. Das wird immer so sein. Gemeinde ist umkämpft, denn Gemeinde ist der Ort, wo sich Menschen versammeln, die dem Herrschaftsanspruch Satans entronnen sind. Und Satan ringt um sie, er greift nach ihnen. Er will Gemeinde zerstören, er hasst es, wenn Menschen sich unter Gottes Wort versammeln, wenn Menschen Gottes Wort mehr vertrauen als seinen listigen Lügen. Und deswegen wird er immer wieder Menschen gebrauchen, die in Gemeinden hineinkommen, um Schaden anzurichten. Und dagegen, so sagt uns Gottes Wort, gilt es zu kämpfen. Der Teufel gebraucht Menschen, die sind wie Wölfe in Schafskleidern. Hier lesen wir, das sind Menschen, die sich eingeschlichen haben. Und Judas hilft uns nun, diese Menschen zu identifizieren, sie zu erkennen. Es wäre so einfach, wenn diese falschen Lehrer in Gemeinden kommen würden und ein T-Shirt anhaben würden, wo drauf steht, ich bin ein falscher Lehrer. Aber sie schleichen sich ein, sie tarnen sich. Aber wir können sie enttarnen. Ja, sie enttarnen sich selbst durch ihre Worte und ihren Wandel. Oder man könnte auch sagen, durch ihre Lehre und durch ihr Leben. Das lesen wir hier immer wieder. Ich habe das gerade schon den ganzen Abschnitt gelesen, aber wir lesen das hier in Vers 4. Sie missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Oder in Vers 8 lesen wir, dass sie ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Ja, oder in Vers 10 lesen wir davon, dass sie über Dinge lästern, die sie nicht verstehen. In Vers 16 heißt es, dass sie nach ihren Begierden leben. Wieder der Wandel, das Leben. Und ihr Mund redet stolze Worte. Ihre Worte, ihre Lehre. Vers 18 warnt Judas vor Spöttern. Wieder Worte. Die nach ihrem eigenen gottlosen Begierden leben. Wandel. Ja, immer wieder sehen wir das. Immer das Gleiche. Gottlose Spötter. Menschen, die gegen Gottes Wort anreden. Und die im Ungehorsam gegen Gottes Wort leben. Diese Menschen erkennen wir also an ihren Worten und an ihrem Wandel. Aber sie versuchen natürlich, sich nicht so leicht enttarnen zu lassen. Und deswegen legen sie es darauf an, bei den Menschen gut anzukommen. Das sehen wir in Vers 16, dass sie sich einschmeicheln bei den Leuten. Sie wollen den Eindruck vermitteln, dass sie etwas zu geben haben. Aber letztendlich ist alles, was sie zu bieten haben, nichts. Das sind leere Versprechungen. Judas verdeutlicht das durch einige sehr bildhafte Aussagen in den Versen 12 und 13. Wir lesen da einige Worte, die erst einmal klingen nach etwas, was gut ist. Wir lesen davon, dass diese falschen Lehrer weiden. Wir denken also an Hirten und das ist erstmal was Gutes, aber es heißt, sie weiden sich selbst. Das hilft uns nicht weiter. Er spricht davon, dass sie sind wie Wolken und Wolken war damals etwas Wunderbares, denn man wusste, damit kommt Regen und das bringt Fruchtbarkeit, aber sie sind Wolken ohne Wasser. Oder sie sind wie Bäume und Bäume waren gut, weil da war Frucht zu finden, aber sie sind kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Sie werden beschrieben wie Sterne. Und Sterne waren gut, denn sie gaben Orientierung, gerade im Dunkeln. Aber das sind umherirrende Sterne, die keinem Orientierung geben. Herr Judas sagt, diese Menschen, das sind Blender. Und er sagt uns, dass sie sich letztendlich durch ihr Leben und ihre Lehre verraten. Sie mögen noch so sympathisch sein. Letztendlich sind diese Leute nur auf sich selbst bedacht. Das sehen wir am Ende von Vers 16. Um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Also um den guten Kampf des Glaubens führen zu können, müssen wir diese Leute enttarnen. Und dazu ist es nötig, dass wir die biblische Lehre gut kennen, dass wir uns nicht blenden lassen von diesen Leuten, die mit ihren neuen Thesen kommen, mit ihren neuen Erkenntnissen kommen und meinen, auf einmal ganz neue Positionen und ganz andere Art und Weise zu leben in Gemeinden hineinbringen zu können. Uns muss klar sein, das, was da neu hineinkommt, steht im Widerspruch eben zu diesem ein für alle Mal überlieferten Glauben. Die Strategien dieser Leute, das sehen wir immer wieder, sind eigentlich immer die gleichen. Nicht das, was in der Bibel eigentlich ganz klar ist, das wird von ihnen relativiert mit außerbiblischen Thesen, die sie einfach mit hineinwerfen. Und damit meinen sie, klare biblische Aussagen entkräften zu können und dann werden irgendwelche anderen Aussagen, die eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben, herangeholt, um auf einmal ganz neue Thesen zu vertreten. Worthaus ist ein Paradebeispiel dafür. Der Vortrag Die schwule Frage, ich glaube, der am meisten angesehene Vortrag von Worthaus, ist ein Paradebeispiel dafür, wie klare biblische Aussagen über alle möglichen Thesen scheinbar entkräftet werden und dann kommen irgendwelche ganz neuen Thesen rein. Und das klingt unheimlich gut. Aber letztendlich ist das alles Lüge. Es ist falsch. Und der Lohn, den sich diese Protagonisten davon erhoffen, der ist klar. Es geht für einige um akademische Anerkennung. Sie wollen bei den theologischen Eliten, die oft vollkommen gottlos sind, anerkannt werden. Sie wollen Zugang bekommen zu Geldern, die nur denen zur Verfügung stehen, die eben nicht mehr bestimmte Thesen vertreten. Für andere geht es um gesellschaftliche Anerkennung. Gerade in dieser gottlosen Zeit meinen sie, der Kirche einen Dienst zu erweisen, wenn sie bestimmte Glaubensinhalte aufgeben, von denen sie denken, dass sie für Menschen in unserer Zeit schwer zu glauben sind oder vielleicht einfach zu herausfordernd sind in der Lebensgestaltung. Und wieder anderen, das sehen wir hier auch, geht es einfach darum, ihr sündiges Leben zu legitimieren. So handeln sie. Und man könnte den Eindruck haben, dass all das auch noch von Erfolg gekrönt ist. Jetzt schauen wir uns um. Zumindest kurzzeitig finden doch viele dieser neuen Thesen, die diesem alten, ein für alle Mal überlieferten Glauben widersprechen, so viel Zuspruch. Denn diese Leute umgeben sich gern mit einer Aura von Aufgeklärtheit, von Toleranz, von intellektueller Überlegenheit. Und solche Positionen, die entlassen uns dann auch aus den Konflikten zwischen biblischen Aussagen und unserer Kultur. Ja, sie versprechen, die Kirche wieder modern und attraktiv zu machen. Und ihr Lieben, ich glaube, viele Menschen glauben ihrer Botschaft. Sie werden verführt. Sie meinen wirklich, dass Sie der Kirche etwas Gutes tun, wenn Sie solcher Theologie folgen. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Nicht? Kirchen, die diesen neuen Lehren folgen, denen laufen doch die Mitglieder davon. Wir sehen es doch überall. Aber letztendlich kann die Frage sowieso nicht sein, ob das, was dann gelehrt wird, gerade Zulauf findet und Zuspruch findet oder nicht. Unsere erste Frage muss doch sein, ob es Gott gefällt. Ob es Gott gefällig ist, was wir lehren und wie wir leben. Und Judas zeigt sehr deutlich, dass Gott keinen Gefallen hat an solchen Lehren und an solchem Leben. Das haben wir gleich in Vers 4 gesehen, dass über sie das Urteil schon längst geschrieben ist. Und dann verweist Judas auf verschiedene Beispiele aus der Geschichte Israels. Von Menschen, die sich gottlosen Ausschweifungen hingegeben haben und lästerliche Worte geredet haben. Das heißt, die der biblischen Lehre widersprochen haben. Und er betont, dass Gott sie ein ums andere Mal gerichtet hat. Sodom und Gomorra, der Brudermörder Kain, die Rotte Korach, die sich gegen den von Gott eingesetzten Leiter Mose verschworen hatte. Ihr Lieben, die Bibel zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass Menschen, die falsche Lehre verbreiten und ganz bewusst einen Lebensstil befürworten, der der klaren biblischen Lehre zuwider ist, eines Tages gerichtet werden. Und das sagt nicht nur Judas. Die ganze Schrift warnt uns davor. Paulus schreibt den Galatern, wer euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Jakobus warnt Lehrer davor, dass sie besonders streng gerichtet werden von Gott. Wir sehen in der Bibel immer wieder, wie Gott eingreift und richtet. Da, wo seine Lehren verworfen werden und wo entgegen dem, was er sagt, gelebt wird. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Ihr Lieben, wir brauchen wieder eine gesunde Gottesfurcht. Ein Bewusstsein dafür, dass wir als Lehrer in den Gemeinden die Verantwortung haben, Gottes Wort zu lehren. Denn dieses Wort gibt Orientierung. Denn wenn wir uns von Gottes Wort entfernen, wenn wir gegen das lehren, was Gott sagt, dann wird Gott selbst zu unserem Gegner. Judas macht deutlich, Gott wird sich durchsetzen, die Wahrheit wird sich durchsetzen. Eines Tages werden alle verstummen, die Gottes Wort widersprechen. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Nun könnte man denken, nach diesem langen Abschnitt und der Zusage, dass Gott richten wird, dass wir uns dann darauf zurückziehen können. Aber nochmal, wir haben klar gehört, Gott ruft uns dazu auf, dass wir nun für diesen Glauben kämpfen, in Anbetracht derer, die sich einschleichen und Falsches lehren und falsch leben. Und gerade am Ende dieses Abschnitts macht Judas deutlich, dass dieser Kampf, der Kampf um die Wahrheit umso schärfer wird, je näher der Tag des Gerichts kommt. Ich lese uns nochmal die Verse 17 bis 19. Da heißt es, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Und lieber Zuhörer, hör das als Worte an dich gerichtet. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, niedergeschrieben in der Bibel. Als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Wohlgemerkt, die Apostel warnen uns, die Schrift warnt uns davor und sagt, diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Ja, da können Sie sich noch so entrüstet präsentieren und sagen, dass Sie doch nur etwas mehr Weite, etwas mehr Toleranz wollen. Tatsächlich sind Sie Feinde des ein für alle Mal überlieferten Glaubens. Und wenn man sie gewähren lässt, dann wird die Kirche großen Schaden nehmen. Sie sind es, die Spaltungen hervorrufen. Das war schon immer so. Heute wird oft genau andersherum argumentiert. Da wird dann gesagt, Spalter sind diejenigen, die auf Irrlehre hinweisen. Streit um theologische Fragen sei grundsätzlich falsch und wer für sowas eintritt, wer einen Vortrag hält, wie ich jetzt hier, der bringt Spaltungen hervor. Ich habe vor kurzem einen Comic gesehen, wo jemand in dem Comic vor einer Schafherde steht und zu den Schafen sagt, dass hinter ihnen Wölfe stehen, die ihr Maul schon weit aufgerissen haben. Und genauso ist es, da stehen die Wölfe, bereit, die Schafe zu fressen. Und er ruft den Schafen zu, Vorsicht, Wölfe, lauft! Und dann haben die Schafe, haben so kleine Sprechblasen, heißt es, der ist aber intolerant. Was soll denn das, Spalter? Ja, so komme ich mir manchmal vor. Aber ihr Lieben, seht ihr, Gottes Wort sagt, wir müssen kämpfen. Wir müssen Acht haben. Wir müssen das beim Namen nennen. Judas warnt uns. Diese Menschen werden Spaltungen hervorrufen. Sie schaden dem Glauben. Und wirkliche Einheit, fruchtbare Evangelisation, aufblühende Gemeinden, all das erleben wir doch dort, wo Gottes Wort klar und deutlich verkündigt wird. Schaut euch um in der weltweiten Christenheit. Wo wächst die Kirche? Wo sehen wir Bekehrung? Wo blühen Dinge auf? Immer da, wo der Bibel geglaubt wird, wo nach Heiligkeit gestrebt wird, das heißt, wo Menschen darauf bedacht sind, auch so zu leben, wie es Gott gefällt. Keiner tut das perfekt, aber haben wir dieses Anliegen? Nehmen wir das Wort Gottes ernst, in dem, was es uns lehrt, dogmatisch und in dem, was es uns zu sagen hat im Hinblick auf unser Leben. Da, wo das geschieht, da wächst die Gemeinde. Und da, wo das nicht geschieht, da gehen Gemeinden kaputt. Da geht alles Stück für Stück den Bach runter. Und Gottes Wort sagt uns, dass wir nicht tatenlos zusehen dürfen. Es wäre lieblos, einfach mit anzusehen, wie Gemeinden durch falsche Lehren ruiniert werden. Bei aller Gewissheit, dass der Herr die falschen Lehre eines Tages richten wird, sind wir hier und jetzt aufgerufen. Ja, wir werden ermahnt, für den Glauben zu kämpfen, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Ich hoffe, du verstehst das, lieber Bruder, liebe Schwester. Es ist Gottes Wille, dass wir für geistliche Einheit kämpfen, indem wir das bekämpfen, das klar benennen, was diese Einheit zerstört, nämlich falsche Lehre und falsches Leben. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Wie nun sollen wir kämpfen? Darum geht es in den letzten Versen. Ab Vers 20 sehen wir, wie dieser Kampf aussehen soll. Und ich sage jetzt schon, es besteht wirklich aus zwei wesentlichen Aspekten. Wir lesen hier, ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Und betet im Heiligen Geist. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes. Und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und dann der zweite Teil. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Ja, wir sollen Acht haben auf uns selbst und auf die anderen. Judas verdeutlicht, das Wichtigste für den geistlichen Kampf ist unser eigenes Glaubensleben. Wir sollen uns auf unserem allerheiligsten Glauben erbauen, heißt es hier. Das ist unabdingbar für den geistlichen Kampf, dass wir tief gegründet sind in den biblischen Wahrheiten, auf denen unser Glaube beruht. Nicht nur so werden wir erst einmal selber geschützt sein vor den Verführern und nur so werden wir befähigt, dann die falschen Lehren zu identifizieren. So werden wir befähigt, selber so zu leben, wie es Gott gefällt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir der geistlichen Disziplin des regelmäßigen Bibellesens wirklich Raum geben. Ich weiß, dass es heute vielen schwerfällt, lange ein Buch zu lesen. Man ist so gewöhnt, auf dem Handy kurz 30-Sekunden-Clips sich anzuschauen, dass das Hinsetzen mit einem Buch, das wirkliche Studieren, für viele etwas ist, was ihnen etwas abverlangt. Aber es lohnt sich. Hier in diesem Wort findest du das Fundament, auf dem du feststehen kannst. In guten und in schlechten Zeiten und umkämpften Zeiten. Deswegen möchte ich dich ermutigen, nimm dir die Zeit. Sei fest verwurzelt im Wort Gottes. So sind wir dann befähigt, selber Orientierung zu haben in unserem Leben und anderen Orientierung zu geben, sodass unsere Gemeinden nicht auf Irrwege geraten. Das ist das Erste. Also erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Dann heißt es weiterhin, betet im Heiligen Geist. Ja, in der Kraft des Heiligen Geistes suchen wir Schutz und Hilfe. Wir wenden uns Gott zu, dem Allmächtigen, und bitten ihn, hilf uns, beschütze uns, bewahre uns in diesem Kampf. Gib uns die Kraft, die wir brauchen. Und wir erkennen dabei unsere Abhängigkeit von dem allein alle Wahrheit kommt. Und der uns befähigen kann, immer mehr hineinzukommen in die Erkenntnis seiner Wahrheit. Wir wenden uns Gott zu und beten im Heiligen Geist und bitten, dass er uns stärkt und dass er uns Erkenntnis schenkt, sodass wir bereit sind zu kämpfen. Drittens sind Christen aufgerufen, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Nicht so mancher Kämpfer hat bei allem notwendigen Kampf, zu dem wir aufgerufen sind, den Frieden und die tiefe Geborgenheit verloren, die wir in der Liebe Gottes finden. Aber ohne diese Verwurzelung in der Liebe Gottes wird unser Kampf kalt und hart. Dann werden wir am Ende nichts und niemanden gewinnen können. Deswegen erhalte dich in der Liebe Gottes. Und dann schließlich viertens erinnert uns Judas an das sichere Ziel unseres Glaubens. Da heißt es, und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ja, für den geistlichen Kampf ist es so wichtig, dass wir diese Gewissheit haben, einen barmherzigen Gott zu haben, der uns sicher ans Ziel bringt. Wir haben das schon am Anfang gesehen, wir sind berufen, geliebt und wir werden bewahrt. Und darum geht es auch hier. Wir warten auf das ewige Leben. Und weil wir uns darüber im Klaren sind, dieses Ziel liegt vor uns und wir werden es erreichen, weil der Herr uns sicher dahin bringen wird, sind wir nun in der Lage, den Kampf zu kämpfen, mit dieser inneren Sicherheit, mit diesem tiefen Frieden. Auch wenn wir von allen Seiten aggressiv bekämpft werden. Wenn ich weiß, dass der Herr mich bewahrt, dann gerate ich nicht in Panik, wenn die Feinde des Glaubens scheinbar übermächtig erscheinen. Dann kann ich trotzdem in allen Konflikten innerlich gelassen bleiben. Und so kann ich kämpfen. Für den Glauben. Das ist die Grundlage, die wir brauchen. Deswegen betet Judas eingangs, der Herr gebe euch Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Und diese Barmherzigkeit Gottes, diesen Frieden Gottes, diese Liebe, die brauchen wir auch für die andere Seite des Kampfes. Wie gesagt, das eine ist, wir kämpfen, indem wir uns selber zurüsten. Und das andere ist, dass wir uns einsetzen für die, die Hilfe brauchen. Das ist das, was wir in den Versen 22 und 23 sehen. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist. Wir sehen hier also drei verschiedene Kategorien von Menschen, derer wir uns erbarmen sollen. Wir brauchen die Barmherzigkeit. Die erste Gruppe sind die, die zweifeln. Uns muss klar sein, dass viele Christen nicht besonders gut gelehrt sind, nicht sonderlich bibelfest sind. Und dann hören sie plötzlich irgendwelche Theologen, wie sie irgendwelche neuen Thesen aufstellen und dann mit irgendwelchen Bibelstellen kommen, mit außerbiblischen Dingen kommen und theologische Argumente entfalten. Und dann ist auf einmal das, was einem bisher immer richtig und klar erschien und man immer dachte, das ist doch das, was Gott will, nicht mehr so klar. Weil gelehrige christliche Lehrer auf einmal sagen, nein, das ist ja alles ganz anders. Als Pastor habe ich regelmäßig Gespräche mit Christen, die anfangen zu zweifeln an Dingen, die bisher für sie immer klar waren. Das sind Menschen, die in der Gefahr stehen, den Lügen der Verführer zu glauben und ihnen womöglich auch noch in die Sünde zu folgen. Ja, aktuell erleben wir das vor allem in der Diskussion um praktizierte Homosexualität. Immer mehr Christen fragen sich, ob die scheinbar klaren biblischen Aussagen wirklich so ganz klar sind. haben die biblischen Autoren wirklich praktizierte Homosexualität, wie wir sie heute kennen, im Blick gehabt? Und überhaupt, kann denn Liebe wirklich Sünde sein? Ja, was ist überhaupt Sünde? Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch solche Anfragen schon gehört haben. Und unsere Reaktion sollte jetzt nicht sein, Menschen, die so zweifeln und die so unsicher werden, zu attackieren. Nein, sie brauchen das, wozu uns Judas hier aufruft. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Helft ihnen, indem ihr die Bibel öffnet und ihnen die gesunde Lehre aus Gottes Wort erklärt, sodass sie wieder Klarheit gewinnen können. Vielleicht einmal nur als ein ganz kurzes Beispiel in der Diskussion um praktizierte Homosexualität. Da wird dann behauptet, ich habe vorhin schon den Vortrag aus Worthaus von Siegfried Zimmer über die schwule Frage erwähnt, da wird dann behauptet, ja Römer 1, da geht es zum Beispiel um römische Lustknaben und dann hat er ganz viele außerbiblische Thesen aufgestellt. Und wir denken, okay, das geht also irgendwie nur um irgendwelche reichen Männer, die andere ausbeuten. Aber dann lese ich den Text, über den er redet, den aber nicht wirklich zitiert, in Römer 1 ab Vers 26, wo es dann heißt, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Also interessant, auch Frauen sind betroffen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt. Das klingt nicht nach Ausbeutung. Begierde zueinander, da sind beide beteiligt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verwirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wir könnten uns 1. Korinther 6 anschauen oder 1. Timotheus 1 und sehen, wie Abschnitt für Abschnitt immer wieder absurde Thesen aufgestellt werden. Wir müssen in die Schrift gehen und den Menschen zeigen, ihr müsst nicht zweifeln an dem, was ihr immer für richtig erkannt habt. Das ist das Ziel. Wir wollen denen helfen, die zweifeln, dass sie Klarheit gewinnen, dass sie im geistlichen Kampf bestehen können. Und dazu können wir natürlich auch auf andere Materialien verweisen. Auch bei Offenbar gibt es einige Vorträge, die sich wirklich lohnen, dazu zu hören. Das ist die erste Gruppe, die zweifeln. Die zweite Gruppe, das sind Leute, die offensichtlich schon mehr diesen verwirrten Lehrern oder auch diesen Irrlehrern gefolgt sind. Über die heißt es, andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Das heißt, die haben nicht nur angefangen, mit dem Feuer zu spielen, die sind schon mittendrin. Die haben also diese falschen Thesen schon übernommen, die haben sich vielleicht diesem falschen Leben auch schon hingegeben. Und sie brauchen unser Erbarmen. Judas sagt, schaut, die sind drauf und dran, verloren zu gehen. Erbarmt euch, reißt sie raus aus dem Feuer, rettet sie. Wir wissen, in letzter Instanz muss Gott retten, aber Gott will uns gebrauchen. Und deswegen sollen wir kämpfen, wir sollen ringen auch um diese Menschen. Wir sollen sie ermahnen, wir sollen sie warnen, wir sollen ihnen deutlich sagen, dass sie in Gefahr sind. Da kann es noch so viele Comics geben, wo der Warner als der Böse dargestellt wird. Letztendlich ist es Ausdruck deiner Liebe für deine Geschwister. Wenn du deinen Mund aufmachst und sie ermahnst und warnst und sagst, ihr seid auf Irrwegen, kehrt um. Bitte kehrt um. Kehrt um zum Wort Gottes. Und dann gibt es diese dritte Kategorie. Hier scheint es noch ein Stückchen schlimmer zu sein. Ja, vielleicht hat Judas hier direkt diese Irrlehrer im Blick. Und manchmal ist es nicht ganz klar, ob jemand ein Irrlehrer ist oder ein verwirrter Lehrer. Und diesen Raum sollten wir haben dafür, dass manche nur verwirrt sind. Er sagt, anderer, erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, nicht? Wenn wir es mit Leuten zu tun haben, die gottlos leben, die gotteslästerlich reden, dann fällt uns Erbarmen oft schwer. Dann ist es sehr leicht, dass wir aus der Haut fahren, dass wir uns empören. Deshalb ist es so hilfreich, dass Judas ganz deutlich aufzeigt, dass Gott derjenige ist, der richten wird. Die Gottlosen werden sich nicht durchsetzen. Und wenn ich das weiß, dann ändert das meine Herzenshaltung gegenüber diesen Menschen. Denn dann werde ich sie warnen, dann werde ich sie herausrufen. Ich werde sie vor dem kommenden Gericht warnen. Dann kann ich Barmherzigkeit und Erbarmen entwickeln für Menschen, die so verwirrt sind, die so auf falschen Wegen sind. Und die Liebe Gottes sollte uns dazu treiben, genau das zu tun. diese Menschen nicht einfach zu ignorieren, sondern sie zu warnen und sie zur Umkehr von ihren bösen Wegen zu rufen. Ihr Lieben, so kämpfen wir den geistlichen Kampf, indem wir darum ringen, Menschen aus dem Hoheitsgebiet des Teufels zu befreien und sie zu Gott zu führen. Deshalb lasst uns den geistlichen Kampf führen, in Barmherzigkeit und Liebe und im Wissen um den Frieden Gottes, der uns erfüllt. In all dem dürfen wir uns voll und ganz Gott anvertrauen. Er ist es, der uns berufen hat, der uns liebt und der uns bewahrt. Und so endet Judas seinen Brief mit einem wunderbaren Lobpreis Gottes. In den Versen 24 und 25. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Diesem allmächtigen, herrlichen Gott können wir uns in allen Kämpfen anvertrauen. Er wird uns behüten vor dem Straucheln. Er wird uns untadelig vor sein Angesicht stellen. Und diesen Gott, den loben und ehren wir eben auch gerade dadurch, dass wir tun, wozu er uns aufruft. Wir kämpfen für den uns anvertrauten Glauben. Das tun wir nicht aggressiv, sondern freundlich und respektvoll und klug, aber eben auch leidenschaftlich und klar. Wir tun das nicht um des Rechthabens Willens. Wir tun das nicht, weil wir Angst vor Neuem haben. Nein, wir tun das aus Liebe zu den Menschen, die ohne diese ein für alle Mal Wahrheiten des christlichen Glaubens verloren gehen. Wir tun das aus Liebe zu den Gemeinden, die ohne Gottes kraftvolles Wort nicht wachsen und gedeihen werden. Wir tun das letztendlich um der wahren geistlichen Einheit willen, die ohne eine klare Glaubensbasis zerfällt und zerbricht. Liebe Geschwister, deshalb lasst uns kämpfen für den Glauben, der uns ein für allemal anvertraut ist. Amen.